Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wie in den letzten Jahren widmen wir uns in der ersten Ausgabe von Information und Musik einem kulturell-historischen Thema, das im Verlauf des neuen Jahres 2024 wichtig wird. Unter dem Titel »Der mündige Mensch« denken wir an den Königsberger Philosophen Immanuel Kant, der im April 1724, vor 300 Jahren, geboren wurde. Kant hat insbesondere eine kopernikanische Wende des Denkens, der Menschenwürde und der Autonomie herbeigeführt. Seine Bedeutung als Staats- und Freiheitsdenker, als Moral- und Gerechtigkeitsdenker ist unstrittig. Sein Einfluss auf moderne Grund- und Menschenrechte groß. In den nächsten 90 Minuten hören wir dazu die Philosophen Christoph Horn, Markus Wilaschek sowie die Philosophin Andrea Esser. Christoph Horn richtet Mitte September den Internationalen Kant-Kongress in Bonn aus. Titel: Kants Projekt der Aufklärung. Ihn habe ich zuerst gefragt. Wenn man kaum etwas von Kant gehört hat, so vielleicht doch vielleicht jene vier berühmten Fragen: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Es sind die Fragen nach dem vernünftigen Menschen, nach dem moralischen Menschen, nach dem zeitlichen Wesen und nach dem reflexiven Menschen. Christoph Horn, gehen Sie so weit mit?
Auf jeden Fall ja. Also auf keinen Fall kann man sagen, dass die vier Fragen korreliert sind mit bestimmten Texten. Meine Studierenden fragen das leicht mal, ob denn die erste, zweite und dritte Kritik in den ersten drei Fragen abgebildet sind, das nicht. Also ich würde mitgehen, dass das Projekt der Erkenntniskritik und der Frage nach der Möglichkeit von Erfahrung, nach der Möglichkeit von objektiver Geltung hinter der Wissensfrage steht. Klar, was soll ich tun, wird in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und in der Kritik der praktischen Vernunft thematisiert. Was darf ich hoffen, ist schon eine verstreutere, komplexere Frage. Da sind die geschichtsphilosophischen Schriften von großer Bedeutung, auch die Kritik der Urteilskraft. Und da geht es darum, welche mögliche Entwicklung der Menschheit denn zu erwarten ist, nicht? Also wie die Menschheitsgeschichte vermutlich weitergehen wird. Was ist der Mensch? Sagt er, fasst irgendwie alles zusammen. Die Anthropologie hat ihn sehr beschäftigt in einer späten publizierten Schrift, wie auch in seinen vielen, vielen Vorlesungen. Und er meint, dass die drei ersten Fragen in dieser vierten zusammenkommen.
Es ist so ein bisschen der philosophische Hintertreppengedanke. Sie ahnen, was kommt. Wir haben inzwischen gelernt, dass der viel geselliger war, als wir glaubten, und dass er auch viel vermögender war, als wir glaubten. Ist das eine Seite Kants, die uns noch zu wenig bekannt ist?
Ja, dem öffentlichen Klischee oder dem allgemeinen Bewusstsein nach ist das nicht so präsent. Es beginnt schon in den 1760er Jahren, wo, wie der Standardbiograf Manfred Kühn ja schön herausarbeitet, Kant noch keine Stelle hat und dort dann im Kontakt mit russischen Offizieren, die damals Königsberg vorübergehend besetzt hatten, die elegante Lebensart lernt und erwirbt. Also er verdient sich ein Zubrot durch Unterricht für russische Offiziere. Und mit den Russen kommt französische Eleganz und Lebensart ins stockprotestantische Königsberg. Und Kant ist vollkommen begeistert, trägt fortan modische Kleidung und gewöhnt sich an gutes Essen und pflegt Freundschaften und Konversationen, hat diese in späteren Jahren diesen berühmten Mittagstisch, bei dem es um Politik und Gesellschaft und aktuelle Entwicklungen aller Art geht. Er war ein eleganter Magister, wie die Zeitgenossen sagten. Er war am politischen Leben seiner Gegenwart interessiert, gerade an der Französischen Revolution natürlich. Er war ja relativ wohlhabend. All diese Dinge passen vielleicht nicht ganz ins allgemeine Klischee, das ist richtig.
Heute würde man vielleicht sagen, ein Public Intellectual?
Das ist vielleicht ein bisschen viel, obwohl natürlich diese Schriften wie Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht und zum ewigen Frieden auch die Religionsschrift schon eine große Öffentlichkeit erreichten. Nicht die Religionsschrift ist ja dann auch von der Zensur beanstandet worden. Public Intellectual war er in einigen seiner Publikationen, weil dann die Öffentlichkeit wissen wollte, was der große Autor der Kritik der reinen Vernunft zu anderen Fragen zu sagen hat.
War es nicht Maria von Herbert, die dann auch in lebenspraktischen Dingen seinen Rat wollte, wenn es um sowas ging wie Trennung oder Scheidung? Das ist aber dann irgendwie schief gegangen, ne?
Ja, das ist richtig. Obwohl, ich meine, es ist verblüffend zu sehen, wie er in den anthropologischen Schriften, also in dieser Anthropologie in pragmatischer Absicht, wie auch in den Vorlesungen, wie konkret er da wird, wie er das Geschlechterverhältnis thematisiert und die Ehe in ihren Vorzügen und Nachteilen und Charakterdefizite, also wie er zum Beispiel Affekte von Passionen unterscheidet. Das ist alles erstaunlich weltläufig und erstaunlich psychologisch, naja, wie soll man sagen, erfahrungsgesättigt. Da wundert man sich ein wenig.
Der Frankfurter Philosoph Markus Villaschek hat gerade ein vielgelobtes Buch über Kants Revolution der Denkungsart veröffentlicht. Gern wird ja von Kants kopernikanischer Wende des Denkens gesprochen. Astronomen und Mathematiker wie Kopernikus, Kepler und Isaac Newton haben das Weltbild verändert und waren für Kant einflussreich. Vernunft, nicht Religion, sollte die Grundlage für das Wissen im Staat sein. Kant wies dazu auf die Objektivität des menschlichen Standpunktes hin. Sie ist für ihn unhintergehbar. Einfach gesagt, unser Denken hängt nicht nur von der Realität ab, sondern umgekehrt, die Realität oder das, was wir dafür halten, von unserem Denken. Das ist die Wende seines Denkens. Über die Bedingungen des Erkennens dachte er in der berühmten Schrift »Kritik der reinen Vernunft« von 1781 nach. Kritik heißt für Immanuel Kant nicht etwas zu bemängeln, sondern ist eine Urteilslehre. Markus Villaschek?
Also in der Kritik der reinen Vernunft geht es ja vor allem um die Frage, ob wir durch bloßes Nachdenken, ohne uns auf Wahrnehmung, unsere fünf Sinne, auf Erfahrung zu verlassen, etwas über die Welt herausfinden können. Zum Beispiel, ob wir beweisen können, dass Gott existiert. Gott kann man nicht sehen und nicht sonst sinnlich wahrnehmen. Also wenn man überhaupt beweisen kann, dass Gott existiert, dann nur durch bloßes Nachdenken, durch einen Beweis, wie Kant das dann nennen würde, aus reiner Vernunft. Und Kants Antwort lautet, nein, das können wir nicht. Wir können zwar Dinge über die Welt wissen, ohne uns auf Erfahrung zu stützen, aber nur über die Welt, sofern wir sie erfahren können. Das ist ein komplizierter Gedanke. Aber das heißt so viel wie, wir können über die Grundstrukturen der Realität in Raum und Zeit, physikalische Dinge, Menschen und so weiter, da können wir schon etwas durch bloßes Nachdenken erfahren und wissen. Aber wir können nichts über die Dinge, die nicht sinnlich wahrnehmbar sind, wissen, etwa über die Frage, ob Gott existiert.
Wir können nur erkennen, was wir erkennen können.
Nein, wir können durch bloßes Nachdenken auch das nur erkennen, was wir auch sinnlich wahrnehmen können. Also es geht hier um den Gegensatz von bloßem Denken, Kant spricht von reiner Vernunft, auf der einen Seite und sinnlicher Wahrnehmung, Erfahrung, in den Naturwissenschaften etwa auch Experiment, Beobachtung auf der anderen Seite. Und Kant sagt, wir können Dinge über die Welt wissen, ohne Experimente zu machen, ohne selber hinzugucken. Ganz grundlegende allgemeine Strukturen, nach Kant zum Beispiel, dass die Welt überhaupt in Raum und Zeit sich befindet. Aber diese Strukturen helfen uns nur, die Dinge zu erkennen, die selbst auch in Raum und Zeit sind. Und wenn Gott oder eine unsterbliche Seele oder so etwas wie freie Entscheidungen Dinge sind, die nicht in Raum und Zeit wahrnehmbar sind, dann können wir auch über sie nichts durch bloßes Nachdenken herausfinden.
Wenn Kant, ich sag mal sehr salopp, so eine Art König der Aufklärung ist, bekannt für seinen berühmten Aufsatz »Was ist Aufklärung?« 1784, setzt mit ihm dann sowas ein wie die Signatur der Moderne, die im Zeichen der individuellen Freiheit steht. Also das, was wir so als Modernisierungsschub kennen, Freiheit von Fesseln der Fremdbestimmung, Subjektivierung, Autonomie, Menschenrechte. Drunter macht er es nicht, ne?
Also erstens macht Kant es ja auch drunter, weil er das ja auch oft konkretisiert. Aber im Großen und Ganzen scheint mir das richtig zu sein. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, dass Kant hier ja nicht alleine steht, sondern als Vertreter der Epoche und der Bewegung der europäischen Aufklärung spricht. Aber Kant hat natürlich zu dieser Epoche selbst wieder Wesentliches, auch sehr Eigenes beigetragen. Also wenn Sie zum Beispiel von Subjektivierung sprechen, dann würde ich denken, dass Kant nicht derjenige ist, der einer Subjektivierung etwa im Sinne der Romantik, dass jeder Einzelne in sich selber schauen muss nach den Gefühlen, die dann bestimmen, wie man sein Leben führen soll. Das ist gerade nicht die kantische Perspektive. Oder auch der kantische Begriff der Autonomie ist keiner, in dem jeder für sich sein Leben selber nach den eigenen Vorstellungen regelt. Sondern Autonomie bei Kant heißt, dass wir alle, sofern wir vernünftig nachdenken, erkennen können, dass für uns dieselben Regeln gelten. Und diese Regeln, Autonomie heißt ja wörtlich Selbstgesetzgebung, sind Regeln, die wir uns als Menschen insofern selbst geben, als sie uns nicht von außen vorgegeben sind. Aber sie sind nicht individuell selbst gegeben, sodass sie ihre Regeln und ich meine habe, sondern das sind die Regeln, an die wir uns alle halten müssen, im Kern der berühmte kategorische Imperativ.
Das ist interessant, was Sie sagen, weil damit das berührt ist, woran wir gerade so ein bisschen leiden, nämlich die Frage nach dem gemeinsam Gewussten. Also er unterscheidet ja zwischen Glauben, Meinen und Wissen und das steht heute ein bisschen in Frage und er sagt, das kann man schon wissen.
Genau, es gibt viele Dinge, die wir wissen können und sie wissen zu können heißt, oder sie zu wissen heißt, dass ich Gründe dafür habe, die ich anderen mitteilen kann. Mitteilen in einem starken Sinn, das ist ein kantischer Ausdruck in diesem Zusammenhang. Und Kant meint damit, wenn ich ihnen die Gründe darlege, warum ich etwas für wahr halte, warum ich etwas glaube, und es handelt sich wirklich um Wissen und nicht nur eine bloßes Glauben, dann können sie diese Gründe nachvollziehen und kommen zum selben Ergebnis. Und das ist ja zum Beispiel natürlich in den Wissenschaften häufig der Fall. Es ist aber auch im Alltag häufig der Fall. Und wir sollten über den vielen, vielen Meinungsverschiedenheiten, die wir in unserer Gesellschaft haben, nicht vergessen, dass es eben überhaupt nur so etwas wie menschliches Zusammenleben geben kann auf der Grundlage von einer ganz, ganz breit geteilten Auffassung darüber, was eigentlich die Wirklichkeit ausmacht, welche Regeln gelten. Natürlich können wir uns im Einzelfall dann streiten, aber wir würden gar nicht miteinander reden können, und zwar wirklich jetzt im wörtlichen Sinn nicht miteinander reden können, wenn wir nicht sehr vieles teilen würden. Und da ist Kant, glaube ich, der Hinsicht schon Aufklärer, aber ich glaube, er vertritt auch eine sehr plausible Position.
Immanuel Kant wurde zum meistdiskutierten Philosophen seiner Zeit, der über menschliche Anschauungsformen nachdachte und den vernunftbegabten Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit herauszuführen dachte. Das nannte er Aufklärung. Dem emphatischen Freiheitsdenker und Aufklärer waren aber auch freiheitsfeindliche Auffassungen nicht fremd. Zu den problematischen Seiten seines zeitbedingten Denkens zählen herabsetzende Äußerungen über Frauen oder Fremde. Die Bewohner Afrikas eignen sich demnach nur als Sklaven und Asiaten seien nicht zivilisationsfähig. Dazu seien nur weiße Europäer in der Lage, so Kant. Neben modernem, durchaus kosmopolitischen Gedanken zur Globalisierung findet sich aus heutiger Sicht auch durchaus Anstößiges in seinem Werk. Die Philosophin Andrea Esser forscht an der Universität Jena zu diesen befremdlichen Äußerungen der Kantzeit. Sie habe ich gefragt, wo sich solche Äußerungen oder Ansichten bei Kant finden.
Ja, also das ist jetzt nicht direkt ein Zitat, aber das finden Sie, Aussagen sinngemäß genau so finden Sie sowohl in den Rasseschriften, wo die Hierarchisierung der Rassen gemacht wird, und auch in Bezug auf die Zivilisierung und Moralisierung dann Auslassungen zu finden sind, also bei Kant. als auch in den Vorlesungen zur physischen Geografie. Dann finden Sie auch einiges genau in diese Richtung, Zivilisationsfähigkeit von ganzen Völkern in den Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen von 1764. Sinngemäß eben verstreut, aber das wären jetzt mal die Kerntexte, in denen Sie genau diese Aussagen finden.
Frau Professor Esser, das überrascht. Man kennt Immanuel Kant als den Denker der angeborenen Rechte, den Denker der Menschenwürde. Viele sagen im Grunde auch, die Grundlegung auch von Völkerrechtsideen sind bei ihm da. Wenn ich das jetzt, was Sie gerade gesagt haben, zu Ende denke, dann könnte man ja fast sagen, vielleicht auch ein Vorbote des Nationalismus, der sich im 19. Jahrhundert dann entfaltet. Ist das, nehme ich den Mund zu voll?
Das will ich Ihnen jetzt nicht irgendwie unterstellen, aber sagen wir mal so, ich wäre etwas vorsichtiger mit den Vordenkern, ja, weil das ist ja nicht das Erste ist, dass Kant in dieser Hinsicht keineswegs der Einzige ist, der diese Hierarchisierungen und diese Rassenunterscheidungen und auch Unterscheidungen des Zivilisationsgrades mit Völkern macht, sondern das ist tatsächlich eine in seiner Zeit weit verbreitete Form. Jetzt würde ich Folgendes sagen, mit dem Universalismus, den die Aufklärung pflegt, umzugehen in Anbetracht der beobachtbaren Unterschiede. Also das ist eine ganz verwickelte Sache und deshalb ist es wichtig, sich das genau anzuschauen, weil wir das heute teilweise noch pflegen. Also in der Tat, im Allgemeinen hat Kant und haben die Aufklärer die Gleichheit und die Freiheit aller Menschen als Ideal propagiert. Und dann kommt der nächste Schritt, quasi eine Temporalisierung dieses Ideals zu sehen, ja, aber jetzt leben nicht alle Menschen gleich. Wie können wir uns das erklären? Und statt das Ideal zu überdenken oder sich zu fragen, ob da irgendwelche europäischen Vorstellungen an Zivilisationen damit verbunden worden sind, begann man jetzt auszumessen und zu sagen, es gibt offensichtlich gerade diese Freiheit, Gleichheit und Vernunftfähigkeit. Und so kommt es zu dieser grauenvollen, folgenreichen Hierarchisierung. Also das wäre der eine Punkt, den man sich klar machen muss, weshalb es nicht ganz so trivial ist. Und es ist nicht Kant alleine, der das macht. Aber die Spannung, die Sie ansprechen, ist natürlich da. Wie kann man Menschenrechte propagieren, der Freiheitskant, wie Sie das genannt haben, propagieren? Und dann trifft man auf solche ganz offensichtlichen, herabwürdigenden Aussagen. Was ist da passiert? Ich würde auch gleich noch was dazu sagen, aber Sie scheinen anzuheben noch zu einer Frage.
Ihre amerikanische Kollegin Tamar Shapiro, auch eine Ethikerin, praktische Philosophin, sagt, die Aufklärung schaffte willkürliche Statusunterscheidungen ab. Unterscheidungen aufgrund von Abstammung, Reichtum und so weiter, das kennen wir, das schätzen wir. Aber es besteht die Gefahr darin, daraus zu schließen, alle Statusunterschiede seien willkürlich. Einfacher gesagt, Kant hält, typisch für seine Zeit, an graduellen Abstufungen fest, richtig?
Ja, typisch für seine Zeit. Es gab auch Gegenstimmen, das ist ganz wichtig. Also es ist keineswegs eine ganz homogene Zeit. Es gibt auch Personen, die Gegenrede führen und sagen, Moment, wir projizieren hier weitere willkürliche Unterscheidungen oder Festlegungen, nämlich unserer europäischen Kultur, die wir offensichtlich unreflektiert mitführen. Das gibt es durchaus auch. Ich würde vielleicht anders als Shapiro sagen, es werden in dieser Zeit, und das ist das Anliegen auch des Universalismus, der in der Aufklärung und der in der kantischen Philosophie hochgehalten wird, es werden willkürliche Unterscheidungen oder Ansprüche einer Kritik ausgesetzt, aber es bleiben einige davon unbetroffen. Es werden einige einfach nicht der Kritik ausgesetzt. Zum Beispiel eben, dass man dann doch die Vernunft mit europäischen Zivilisationserrungenschaften gleichsetzt.
Mit Immanuel Kant setzt Ende des 18. Jahrhunderts ein Aufklärungsschub ein, der unser Denken und die Gesellschaft verändert hat. Unsere Moderne steht seither im Zeichen der individuellen Freiheit. Die Fesseln der Fremdbestimmung fielen. Auf die Frage der Berlinischen Monatsschrift vom Dezember 1783 antwortet Kant mit seinen berühmten Anfangszeilen.
Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbst verschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung.
Den Bonner Philosophen Christoph Horn, der im Herbst den internationalen Kant-Kongress ausrichtet, habe ich gefragt, war Kant ein emphatischer Freiheits- und Autonomiedenker?
Er ist ein emphatischer Freiheits- und Autonomiedenker, ja. Es findet sich bei ihm aber keine listenförmige Aufzählung von Menschenrechten. Was sich bei ihm findet in der Rechtslehre, ist die These, wonach es ein einziges ursprüngliches angeborenes Recht eines jeden Menschen gibt, nämlich das ursprüngliche Recht auf Freiheit. Und in dem Zusammenhang spricht er auch davon, dass jeder ursprünglich sein eigener Herr, sui juris, sei oder sein soll. Und in diesem Sinn ist er ein Wegbereiter der Menschenrechtsidee. Die gleichzeitigen Listen von Menschenrechten, wie man sie aus der Französischen Revolution, der Déclaration des droits de l'homme, kennt und die mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung verbundenen Listen von Menschenrechten teilt er nicht. Also das muss er gekannt haben, aber er wiederholt das nicht. Und da kann man nun vermuten, dass er bei diesem formalen Punkt bleiben wollte, also einfach formal die Freiheit jedes Individuums betonen wollte und keine inhaltlich bestimmte, keine materiale Liste angeben wollte.
Lassen Sie mich für eine Sekunde mal einen Zweifel formulieren. Besteht in seinem Anspruch auf Selbstkultivierung, also das ist ja ein anspruchsvolles Programm, aus der Unmündigkeit auszutreten, sich selber aufzuklären, steckt da nicht einerseits ein bisschen eine Überforderung drin, zweitens ein, ja, so ein Pflichtprogramm, dieser Streber, Kant verlangt unglaublich viel von jedem Einzelnen. Und dann ein drittes vielleicht, das ist ja nicht jedem so ohne weiteres möglich, was der da in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts formuliert. Also blendet er die soziale Frage aus?
Es ist auf jeden Fall ein anspruchsvolles Ideal, sowohl für das Individuum als auch für die Gesellschaft. Aber ja, doch zumindest approximativ in beiden Fällen oder als Ideal realisierenswert. Ich meine, er bleibt ja auf die Weise in seinen Forderungen hinter den noch viel anspruchsvolleren Modellen der vormodernen Tugendethik zurück, nicht die ja noch viel ausgreifender waren in dem, was sie von der Selbstperfektionierung des Individuums erwartet haben, bis hin zu seinen Zeitgenossen im 18. Jahrhundert. Er verlangt ja nur, dass man seine persönlichen Verhältnisse wie auch die staatsbürgerliche Partizipation nach Vernunft- und Verstandesprinzipien orientiert. Und er verlangt nur oder immerhin, man kann es in beide Richtungen natürlich formulieren, dass die Verfassung eines Staates republikanisch sein soll. Das sind anspruchsvolle Dinge, aber er ist darin als Normativist grundlegend und macht keine Konzessionen. Ob er damit unter Gegenwartsbedingungen noch aktuell ist, ich würde sagen ja, weil er die Grundlagen der Normativität formuliert und nicht sofort den Anwendungsbereich sieht. Nicht, wenn man also etwa an Fragen der sozialen Gerechtigkeit denkt, dann könnte man Kant immer noch ins Spiel bringen, auch wenn er wenig Konkretes zu Verteilungsfragen unter Gegenwartsbedingungen zu sagen hat, weil er über Grundprinzipien nachdenkt. Und das ist seine eigentliche Stärke.
Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs von dem Universalisten gesprochen. Ich glaube, in diesen unseren Tagen kann man auch den kosmopolitischen Friedensdenker stark machen, also den Kant der berühmten Schrift zum ewigen Frieden, also Stichworte wie Nicht-Einmischung, territoriale Souveränität, Föderalismus, Republikanismus, das sind ja ziemlich gegenwärtige Dinge, ne?
Da hat er ganz bestimmt im Augenblick seine wichtigste Funktion in den beiden Themen Frieden und Migration, die wir übrigens auch beide gerade in einem Projekt in Bonn in Zusammenarbeit mit anderen Universitäten des Landes NRW verfolgen. Frieden und Völkerrecht sind für ihn eng zusammengehörige Dinge. Also er formuliert in der Tat das Prinzip der Unantastbarkeit von Grenzen. Er formuliert die Vorstellung, dass in einem Völkerbund, und so hieß ja auch mal eine der großen internationalen Organisationen, in einem Völkerbund die republikanisch orientierten Staaten miteinander verbunden sein sollen, um Streitfragen zu klären. Er thematisiert das Migrationsrecht unter dem Stichwort Weltbürgerrecht, Jus Cosmopoliticum, und ist darin von erheblicher Gegenwartsbedeutung. Ja.
Für viele ist Immanuel Kant, der im April 1724, vor 300 Jahren geboren wurde, der bedeutendste Philosoph der Neuzeit. Zum Kern seiner Pflichtethik zählt der kategorische Imperativ.
Der kategorische Imperativ ist also nur ein einziger, und zwar dieser: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.
Kategorische Imperative gelten für alle. Sie erlauben keine Ausnahmen. Hypothetische Imperative hingegen können zeitlich und auf Personenkreise begrenzt sein. Lässt sich mit dem kategorischen Imperativ im Leben was anfangen? Habe ich Markus Villaschek gefragt.
Also, wenn Sie mit dem im Leben nichts anfangen können, dann können Sie mit dem gar nichts anfangen. Natürlich ist es ein Moralprinzip, das hohe Ansprüche an die Menschen stellt. Aber in vielen konkreten Situationen ist die Sache ja auch relativ klar. Also, wenn ich ein Versprechen gegeben habe, dann muss ich es halten. Und natürlich kann das manchmal unangenehm sein. Es kann für mich lästig sein, mein Versprechen zu halten. Aber wir wissen dann alle, das, was moralisch zu tun richtig wäre, ist halt das Versprechen zu halten. Was nicht immer heißt, dass man es dann auch wirklich tut, aber man weiß dann, dass man es tun sollte. Und dass man das weiß, das liegt nach Kant daran, dass wir alle ein implizites Verständnis des kategorischen Imperativs haben. Nicht vielleicht in der Formulierung, wie Kant sie dann anbietet, sind ja bei Kant auch mehrere Formulierungen, sondern so ein Grundverständnis davon, was moralisch richtig ist. Das haben nach Kant alle Menschen. Und das ist etwas, was im Alltag in ganz vielen Situationen auch für uns relevant ist.
Weil es Geltung beansprucht. Ist das der berühmte Satz vom moralischen Gesetz in mir und dem bestirnten Himmel über mir?
Ja, das moralische Gesetz in mir ist genau das. Also dieses Bewusstsein davon, dass bestimmte Dinge halt gehen und andere gehen nicht. Manche sind einfach moralisch inakzeptabel. Und da haben eben nach Kant alle Menschen ein Bewusstsein davon. Auch wenn sie sich natürlich nicht immer dran halten und auch wenn sie im Einzelfall, es kann natürlich dann auch mal schwierig werden zu entscheiden, was jetzt in dieser Situation genau das Richtige ist. Aber auch dabei, sagt Kant, leitet uns dieses Gesetz in mir, also der kategorische Imperativ. Der bestirnte Himmel über mir, das hat mit einem anderen Aspekt von Kants Philosophie zu tun, nämlich der Tatsache, dass Kant davon ausgeht, dass die Natur naturgesetzlich strukturiert ist. Newton und andere Physiker in Kants Zeit hatten eben grundlegende Gesetze der Natur entdeckt. Und Kant will zeigen, dass wir, und damit kommen wir auf den früheren Punkt zurück, dass diese Gesetze sich zum Teil unserem eigenen Denken verdanken, dass wir sie der Natur in gewisser Weise vorschreiben, sodass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem bestirnten Himmel über mir und dem moralischen Gesetz in mir, denn beides sind Phänomene, die auf Gesetze zurückgehen, die wir selber den Dingen und uns selbst vorschreiben.
Markus Villaschek, Sie sind Autor eines gelobten Buchs über Kant, das gerade erschienen ist. Wir sprechen in einem Moment, wo über illiberale Demokratien viel gesprochen wird, wo der Krieg zurückgekehrt ist in Europa. Wie und wo kann man Kant stark machen als Denker von Menschenrechten, von Verrechtlichung, von Nichteinmischung, von Souveränität, von Rechtsstaat, von Völkerrecht und so weiter. Er ist ja jemand, der sagt, jeder soll sein eigener Herr und seine eigene Frau sein, ohne Privilegien. Dazu zählt auch sowas wie Anerkennung des anderen und auch Anerkennung von nationalen Grenzen?
Ja, für Kant zählt das auf jeden Fall dazu. Also die Freiheit, die jeder Mensch hat, ist immer die Freiheit in den Grenzen der Gesetze, die auch für alle anderen gelten. Also das ist sozusagen, das und das Recht ist nach Kant die Sphäre, die einerseits die Rechte, grundsätzlichen Rechte, auch die Menschenrechte aller sichert, indem sie zugleich die Freiheit aller anderen einschränkt. Ja, also wenn ich das Recht habe, meine freie Meinung zu äußern, dann ist das Recht aller anderen, mich daran zu hindern, offenbar eingeschränkt. Das heißt, sie dürfen mich nicht daran hindern. Also insofern ist Recht immer wechselseitig, ist eine wechselseitige Beziehung untergleichen. Und ich finde, dieser Gedanke, also Gleichheit aller BürgerInnen vor dem Recht, Rechtsstaatlichkeit, bei Kant kommt dann eben auch repräsentative Demokratie dazu, oder im globalen Maßstab eine föderale Weltfriedensordnung, universelle Geltung der Menschenrechte, weltweites Asylrecht. Das sind alles Dinge, wo Kant, glaube ich, heute aktueller ist denn je.
Zum zweiten Mal hören wir nun die Philosophin Andrea Esser. Sie lehrt an der Schiller-Universität in Jena und hat ein ganz neues Forschungsprojekt zu rassistischen, sexistischen oder auch antisemitischen Positionen der Kant-Epoche begonnen. Denn das gibt es beim Denker der universellen Menschenrechte auch. Dunkle Flecken. Kants Tischgesellschaft etwa war rein männlich, obwohl es gebildete Frauen gab. Sein Fortschrittsbegriff räumte Ausgrenzung ein, bezeichnete einige außereuropäische Völker als angehende Menschen und sein Universalismus galt nicht für alle. Kolonialismus wurde von ihm für berechtigt erachtet. Kurz, Andrea Esser forscht zum ambivalenten Erbe der Aufklärung. Sie habe ich gefragt, ist Ihnen wichtig, kein Tribunal zu sein, sondern die Aufklärung über sich selber aufzuklären?
Ja, das ist eigentlich genau der Punkt, der uns wichtig ist. Also es geht uns darum, nicht in die Positionen von Richterinnen und Richtern zu treten. Und zwar deshalb, weil wir uns dann rausziehen aus dieser Tradition. Weil wir dann uns in eine Rolle begeben, die so scheint, wie wenn wir damit nichts mehr zu tun hätten und in einer moralisch überlegenen, richtigen Position sind. Und genau diesen Mangel an Selbstkritik, den wollen wir eigentlich durch ein solches Aufklären, nicht nur der Aufklärung, sondern auch unserer eigenen Tradition, in der wir stehen und in der wir immer noch geprägt sind, verfolgen, um auch klarzumachen, wir leben in einer Gesellschaft, die in einer rassistischen, sexistischen und antisemitischen Tradition steht. Und diese Tradition ist eben nicht vergangen, sondern sie ist nach wie vor präsent und sie hat immer noch die Macht, uns in unserem Denken und Handeln zu prägen.
Das ist Ihnen, glaube ich, wichtig, ne? Das Problem nicht zu personalisieren und die bösen Buben aufzuzählen und dann Werke in den Giftschrank zu stellen. Und dann ist der Fall erledigt.
So ist es, weil man dann eine ganz wichtige Dimension dieses gesellschaftlichen Problems außen vor lässt, nämlich dass es sich erstens eben um ein gesellschaftliches und damit auch um ein politisches Problem handelt, das wir immer noch haben. Und wenn man jetzt sagt, Kant, Fichte, Hegel, die Rassisten und so weiter, dann distanziert man das von sich und meint, es mit diesem abschließenden, subsumierenden Urteil erledigt zu haben. Also das wäre das Problem an dem Tribunal, ne? Dass wir dann selber nicht mit im Boot sitzen und keinerlei Selbstkritik üben.
Ich mache mal zum Schluss den Feministen Kant stark. Sie ahnen, was kommt? Eine wesentlich jüngere Brieffreundin Maria von Herbert, sogenannter Herbert-Kreis, da hat der Kant immerhin, der Denker der Abschaffung der Privilegien, wo jeder sein eigener Herr und seine eigene Frau ist, auch darauf hingewirkt, eben auch für Geschlechteremanzipation zu wirken. Und im Herbert-Kreis in Klagenfurt und anderswo in Österreich wurde das intensiv diskutiert. Den Kant gibt es auch.
Den Kant gibt es auch. Und das ist wichtig, dass Sie das benennen. Wir kriegen den Kant eben nicht so leicht in ein Schema, der Sexist, der Rassist, ja, sondern wir haben ein Werk, wir haben Äußerungen, die teilweise uneinheitlich und gegenläufig sind. Und in der Tat, also man kann die Herbert nennen, man kann aber auch die von Kaiserling nennen. Bei den Kaiserlings war er eingeladen und sprach davon, dass das eine Blüte ihres Geschlechts sei. Und damit meinte er nicht nur, dass sie eine schöne Frau war, sondern eben auch klug. Und der Kant hat in der Tat beide Seiten. Aber wir können uns jetzt nicht quasi auf den Briefwechsel mit Herbert, der übrigens Liebesdinge betrifft, wo man so sagen kann, naja, die kantische Antwort auf ihre Frage, na, ich weiß nicht, ob ich die jetzt wirklich zu Rate ziehen würde in Liebesdingen, aber das jetzt als Nebenbemerkung. Man kann jetzt also nicht, weil man Zeugnisse auch von der emanzipatorischen Wirkung der kantischen Philosophie und seiner Aussagen hat, dann die andere Seite einfach, ja, dann ausblenden und kleinreden. Das wäre ein unproduktiver Umgang, weil man eben dann Gefahr läuft, dass man das dann wieder auf, wie soll man sagen, präsentiert bekommt und keinen reflektierten Umgang damit hat. Also Kant ist beides. Er hat wichtige emanzipatorische Gedanken in die Welt gesetzt, die wir im Grundgesetz finden, auf die sich emanzipatorische Bewegungen wie auch der Feminismus beziehen kann. Aber gleichzeitig gibt es in seinen Schriften und Werken und auch in seinen Briefen Verlautbarungen, ja, wo man sagen muss, die sind einer, da muss man sich kritisch dazu verhalten und sich vor allem vielleicht auch fragen, wie kommt es dazu? Wo sind die gedanklichen Übergänge, damit wir sie nicht auch machen, damit wir sie nicht wiederholen?
Der Philosoph Immanuel Kant wurde am 22. April 1724, vor 300 Jahren, in Königsberg geboren und entwickelte sich zu einem der bedeutendsten Denker der Neuzeit. Seine Hauptwerke sind die drei Kritiken: die Kritik der reinen Vernunft, der praktischen Vernunft und der Urteilskraft. Sein Nachdenken über Demokratie und Frieden, Menschenrechte und Moral, Erziehung und Aufklärung sowie die Grenzen des Wissens leisten einen Beitrag auch zum Gegenwartsverständnis in Zeiten von Kriegen, Menschenrechtsverstößen, Hate Speech und Fake News. Seine Revolution der Denkart führte zu einer neuen Auffassung des menschlichen Standpunktes in der Welt. Im Herbst wird der internationale Kongress an der Universität Bonn ausgerichtet. Und weil dieses Jahr auch an das 75-jährige Jubiläum des Grundgesetzes erinnert wird, steht der Kant der Autonomie, der Kant der Rechte, der Emanzipation und Überwindung der Vorurteile im Vordergrund. Rainer Schäfer und Christoph Horn organisieren den Bonner Kongress. Und Christoph Horn habe ich gefragt, warum stellen Sie den Aufklärer Kant in den Mittelpunkt?
Die Entscheidung für Bonn als Konferenzort hängt zusammen damit, dass Kaliningrad, wo der Kongress eigentlich stattfinden sollte, unmöglich geworden war nach dem Krieg, den die Russische Föderation gegen die Ukraine begonnen hat. Und wir wollten bewusst ein politisches Zeichen setzen, indem man Kant als Universalisten, als Aufklärer, als Kosmopoliten ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. Kant als denjenigen, der die vernünftige Selbstbestimmung des Individuums gegen Traditionen, gegen Ideologien, gegen hergebrachte Meinungen verteidigt hat. Und gerade das schien uns vor dem Hintergrund dessen, was Sie gesagt haben, Fake News und der Verfall der politischen Öffentlichkeit besonders wichtig zu sein.
Wenn es eine berühmte Schrift gibt, die auch Schüler im Unterricht kennenlernen, dann ist es die berühmte Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Und ich kenne nicht wenige, die sagen, man muss die ersten 4, 5, 6 Zeilen auswendig können oder ist ganz gut beraten, wenn man sie auswendig kann. Was ist nach Kant, Christoph Horn, ein mündiger Mensch?
Ein mündiger Mensch ist jemand, der von seiner Vernunft einen selbstständigen Gebrauch macht, sich seines Verstandes bedient und das heißt, der für sich selbst prüft, kritisch prüft, welche an ihn herangetragenen Ansprüche vernünftig sind, zumutbar, akzeptabel sind und welche nicht. Das gilt für das Privatleben auf der einen Seite, also etwa Fragen der Religion, nicht? Da war er ganz besonders sensibel, dass nicht einfach Dogmen ewige Geltung beanspruchen können. Andererseits aber auch der Staatsbürger. Er hat ein Testverfahren beschrieben, das ich den Gemeinwillenstest nenne. Also dasjenige, was über ein Volk als Gesetz beschlossen werden kann, muss von diesem Volk, so sagt er das, auch insgesamt als zustimmungswürdig erachtet werden. Das heißt, wir dürfen niemanden, der ein Vernunftwesen ist, übergehen. Jeder muss für sich prüfen, ob erhobene Ansprüche von ihm geteilt werden können, von ihr geteilt werden können. Das ist ein sehr zentraler Punkt für sein Aufklärungsdenken.
Mit seinem Namen verbindet sich etwas, was man gerne die kopernikanische Wende von Kants Denken nennt. Darin drückt sich zweierlei aus. Erstens, er hat sich sehr für Naturwissenschaft interessiert, Naturwissenschaftler seiner Zeit stark rezipiert und im übertragenen Sinne auch eine Wende des Denkens eingeleitet. Was ändert sich mit seinem Auftreten?
Der Ausdruck kopernikanische Wende, der ihm immer zugeschrieben wird, wird nicht ganz wörtlich von ihm so gebraucht. Er nimmt in der Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft wörtlich Bezug auf Kopernikus und sagt, dass er selbst eine Veränderung der Denkart, der Denkungsart versucht habe in diesem jetzt vorliegenden Werk der Kritik der reinen Vernunft, bei der es darum geht, sich vorzustellen, dass sich die Gegenstände der Erfahrung nach unserer Erkenntnis richten könnten, genauso wie der alte Kopernikus es versucht habe, statt die Erde in den Mittelpunkt des Sonnensystems zu stellen, die Sonne in den Mittelpunkt zu rücken und damit viel bessere Erfahrungen gemacht habe. Also es geht darum, einen Paradigmenwechsel zu vollziehen in der Erkenntnistheorie, bei dem man einen Beitrag, den wir mit unserem Erkenntnisvermögen zur Konstitution der Gegenstände leisten, hervorgehoben wird.
Ich versuch's mal in einem Satz zu sagen, dass er die Bedingung des Erkennens vom Objekt ins Subjekt verlagert hat. Würden Sie zustimmen, wenn ich sage, wir können nur erkennen, was wir erkennen können?
Ja, er hat ein Zwei-Quellen- oder Zwei-Stämme-Modell. Auf der einen Seite gibt es schon noch weiterhin für ihn die sinnliche Mannigfaltigkeit der gegebenen Eindrücke, Farbeindrücke, Geräuscheindrücke, sowas reduziert er nicht auf subjektive Leistungen. Aber auf der anderen Seite gibt es die reinen Anschauungsformen Raum und Zeit, die wir beisteuern zu jeder Erfahrung und die sogenannten Kategorien. Und das sind dann also zwei Modelle, nicht Sinnlichkeit einerseits, Verstand andererseits. Sinnlichkeit ist rezeptiv, die Dinge, die die reine Anschauung und die der Verstand beiträgt, sind aber spontan, wie er sagt. Also die sind von uns beigesteuert.
Die wichtigste Revolution im Innern des Menschen ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. So steht es in Immanuel Kants Schrift Anthropologie in pragmatischer Hinsicht vom Ende des 18. Jahrhunderts. Regel und Vernunft geleitet soll sich der Mensch aus den Fesseln der Fremdbestimmung befreien und seine unveräußerlichen Menschenrechte wahrnehmen. Was Immanuel Kant vor 300 Jahren als Programm formulierte, ist höchst modern und hat Eingang in moderne Verfassungen gefunden. Kant, der seine ostpreußische Residenz, Handels- und Universitätsstadt Königsberg, aus der er stammt, nie verließ und ein sehr pünktliches, regelmäßiges Leben führte, hat unser Denken revolutioniert. So sieht es der Frankfurter Kant-Forscher Markus Wilaschek in seinem neuesten Buch. Ihn habe ich gefragt, hat Kant die Pflicht höher eingeschätzt als das Recht oder den Anspruch auf Glück?
Ich glaube, man muss es noch radikaler sagen. Ein Recht auf Glück gibt es nach Kant nicht. Alle Menschen suchen das Glück, wünschen sich für sich selbst und hoffentlich auch für viele andere Glück. Aber die Pflicht ist insofern wichtiger, die moralische Pflicht, als im Konfliktfall wir das moralisch Richtige auch dann tun sollen, wenn es uns wehtut. Aber das ist doch eigentlich ein Grundgedanke jeder ernsthaften Moral. Ja, wir können ja nicht sagen, dass wenn grundlegende moralische Rechte anderer Menschen betroffen sind, wir die nicht respektieren müssen, weil es für uns unangenehm ist. Und in diesem Sinne ist die Pflicht wichtiger als das Glück.
Markus Wilaschek, wir haben jetzt den Aufklärer, den Denker von Gleichberechtigung und Autonomie stark gemacht. Finden Sie es zu flapsig, wenn ich Sie frage, war Kant nicht nur emanzipatorischer Denker, sondern Feminist?
Das ist gar nicht zu flapsig. Es ist nur so, dass Kant leider kein Feminist war. Ich würde gerne sagen, dass er einer war. Aber er war nun sicherlich auch noch nicht frauenfeindlicher als viele andere Menschen, andere Männer in seiner Zeit. Aber er war sicherlich kein Feminist. Er hat Frauen eine untergeordnete rechtliche Stellung zugesprochen. Frauen sind ihre, zum Beispiel Ehefrauen, sind ihre Männer als ihre Herren vorgesetzt. Also all das kann man, glaube ich, mit Feminismus im engeren Sinn nicht verbinden. Es gibt allerdings, und das ist eine der Größen der kantischen Philosophie, also da, wo Kant irrt, da, wo Kant zeitbedingten Vorurteilen verhaftet bleibt, gibt es eben in seiner eigenen Philosophie Ansatzpunkte, mit denen man diese Aspekte kritisieren kann und sagen kann, gut, da ist Kant ein Stück weit sozusagen hinter seinen eigenen Einsichten auch zurückgeblieben. Und das gilt sicherlich auch für die Gleichberechtigung von Frauen, die, glaube ich, man mit Kants eigener Ethik und eigener Rechtsphilosophie sehr, sehr gut begründen kann, auch wenn Kant selber das so nicht getan hat.
Ich habe damit natürlich angespielt auf etwas, was bei Ihnen im Buch auch eine Rolle spielt, auf diesen berühmten Herbert Kreismer, Maria von Herbert, die, glaube ich, Kant als Lebenshilfe gerne benutzt hätte, ne?
Genau, das hätte sie gerne. Also Maria von Herbert, eine zu der Zeit, als sie Kant schreibt, junge Frau aus Klagenfurt, aus einer wohlhabenden Familie kommend. Ihr Bruder und sie hatten einen kleinen intellektuellen Aufklärungskreis. Man hat Kant gelesen, der Bruder stand mit Schiller und anderen in Kontakt. Also das waren schon geistig jetzt sehr rege und moderne Menschen. Und Maria von Herbert hatte ein Problem in ihrem Privatleben. Ein Verlobter hat sich von ihr abgewandt, nachdem sie ihm die Wahrheit über ein früheres Verhältnis, das aber offenbar völlig harmlos war, gesagt hat. Aber er fühlte sich verletzt und sie hat das getan auf der Grundlage von Kants Philosophie, die ja besagt, dass Wahrheit ein ganz, ganz hohes moralisches Gut ist und dass man immer bei der Wahrheit bleiben soll. Und deswegen hatte sie das ihrem Verlobten eröffnet, der sich daraufhin von ihr abgewandt hat. Und nun wendet sie sich in einem Brief an Kant in dramatischen Worten wie an ein Orakel. Ja? Also Kant soll über sie urteilen, er soll ihr helfen. Und das ist sicherlich für Kant eine Überforderung gewesen. Er hat geantwortet, aber man muss sagen, erstens, seine Antwort war, glaube ich, nicht sehr hilfreich und zweitens auch nicht sehr einfühlsam.
Wir sprechen im Jahr seines 300. Geburtstag. Das ist ein Denker, der ist nicht nur von gestern. Wo ist er von und für heute? Was würden Sie sagen?
Ich glaube, da gibt es sehr viele Aspekte. Wir haben ja über manche auch schon gesprochen. Kants Ethik ist nach meiner persönlichen Auffassung nicht alleine ausreichend, um zu verstehen, was unsere moralischen Verpflichtungen sind. Aber sie ist ein zentraler Baustein eines jeden angemessenen Verständnisses dessen, was es heißt, eine moralische Person zu sein. Also ich glaube, da kommen wir um Kant einfach nicht herum. Kant war ein bedeutender Denker der Aufklärung, der Menschenrechte, der Demokratie, des Friedens. All das sind Themen, wo Kant uns immer noch interessante Dinge zu sagen hat und wo auch viele seiner Einsichten einfach weder philosophisch und intellektuell noch politisch schon vollständig umgesetzt oder eingeholt sind. Es gilt aber auch für Kant als theoretischen Philosophen der Grenzen der menschlichen Vernunft und Erkenntnis, für Kant als Konstruktivisten, der darauf hinweist, dass die Welt, wie wir sie erkennen, eben nicht bloß passiv aufgenommen, sondern von uns durch unsere eigenen Denkformen mitgeprägt wird. All diese Dinge sind weiter von bleibender Aktualität.
Und er war gar nicht so ein kleiner, strenger Miesepeter, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern eigentlich recht gesellig und am Ende seines Lebens auch ganz schön vermögend.
Das ist richtig. Also ich persönlich glaube, Kant war ein wirklich cooler Typ. Das war ein witziger Mensch, der in Gesellschaft gerne Witze gerissen hat, ohne selbst eine Miene zu verziehen, der sich gerne mit Menschen unterhalten hat, der ganze Tafeln, größere Gesellschaften unterhalten konnte, dabei das leichte Gespräch pflegte, also gerade nicht jetzt bei jeder Gelegenheit immer tiefsinnig philosophierte, sondern der einfach gerne plauderte auch. Also insofern muss es, glaube ich, ein tolles Erlebnis gewesen sein, mit Kant zum Beispiel an seiner berühmten Mittagstafel, die dann bis in den Nachmittag und bei 2 Bouteillen Wein sich hinziehen konnte. Also er war ein sehr geselliger und lebensfreudiger Mensch. In den späten Jahren dann auch sehr wohlhabend. Er kommt aus ganz kleinen Verhältnissen und konnte nur mit Unterstützung von Stipendien und eines Bruders seines Vaters studieren. Er ist dann wohlhabend geworden, unter anderem, weil er Geld in dem Handelshaus seiner Freunde Green und Motherby investiert hat. Und die haben es offenbar ganz gut gemacht mit dem Investment.
Sie hörten? Der mündige Mensch. Zum 300. Geburtstag des Philosophen Immanuel Kant, der am 22. April 1724 vor 300 Jahren geboren wurde und unser Denken über Mensch und Politik maßgeblich geprägt hat. Zu Wort gekommen sind die Philosophin Andrea Esser und ihre Kollegen Christoph Horn und Markus Wilaschek. Am Mikrofon war Michael Köhler. Auch im Namen von Redaktion, Technik und Regie wünsche ich Ihnen ein gutes neues Jahr.